Herzlich willkommen zurück zum Prozessbasis-Podcast. Mein Name ist Max und heute geht es wieder um das Thema Pausen, Erholung und Freizeit. Obwohl das erstmal nicht so viel mit Produktivität und Prozessorientierung, Prozessoptimierung zu tun hat, ist es, wie ich vorher schon erwähnt habe, ein unfassbar zentrales Thema. Deswegen möchte ich heute mich mit einigen Fragen beschäftigen, die sich darauf beziehen. Die erste ist erstmal, was ist überhaupt Pause, Erholung und Freizeit für uns jetzt? Das heißt, wie denken wir darüber nach? Wie nehmen wir das wahr? Dann möchte ich darauf eingehen, was eben das neue Verständnis sein sollte von Freizeitgestaltung und von Pausen und warum dieses neue Verständnis funktioniert. Das heißt, warum ist es nicht einfach nur Faulheit, sondern warum bringt es uns wirklich weiter? Und zu guter Letzt, weil wir eben bei der Prozessbasis sind und praktisch Sachen angehen, geht es dann um die Frage, wie gehen wir das Ganze an, wie können wir das implementieren in unseren Alltag, aber auch in unsere langfristige Planung. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, ist der Podcast an jene gerichtet, die vielleicht schon ein bisschen zu produktiv geworden sind, die schon zu sehr dem Hype verfallen sind, immer mehr zu machen und die Zeit zu optimieren, mehr zu schaffen, früher aufzustehen, weniger zu schlafen, was weiß ich, gibt es ja hunderte Ansätze. Aber ich persönlich glaube und musste mich davon selber auch erst lange Zeit selbst überzeugen, dass man so in diesem schnellen immer mehr gemacht bekommen, eigentlich nicht mehr gemacht bekommt, sondern sogar weniger. Das heißt, all die, die sowieso noch nicht angefangen haben, groß mit Prozessen zu hantieren und mit Routinen zu arbeiten, für die ist es in dem Fall wahrscheinlich nicht so interessant, aber trotzdem kann man viel mitnehmen über die Thematik Pausen und warum das so unfassbar mächtig sein kann, wenn man auch seine Pausen richtig gestaltet. Das kann auch heißen, statt Netflix zu schauen oder irgendwelche YouTube-Videos, sich hinzusetzen und zu meditieren oder ja, Sport zu machen, all die Themen, die wir mehrfach schon aufgegriffen haben beim Prozessbasis-Podcast. Wenn ihr grundsätzlich Lust habt auf mehr Podcasts, dann schaut vorbei auf prozessbasis.de/podcasts. Dort gibt es immer die neuesten und gleichzeitig gibt es auch bei Newsletter, also prozessbasis.de/newsletter, immer einmal die Woche beziehungsweise immer dann, wenn ein neuer Podcast rauskommt, ein kleines Update zu eben diesem Podcast und vielleicht noch neue Artikel oder Themen, die uns generell beschäftigen. Also wenn ihr Lust habt, informiert zu werden über neue Podcasts, neue Artikel, dann abonniert den Newsletter und dann seid ihr immer am Start. Jetzt aber genug Eigenwerbung und zurück zum eigentlichen Thema, das meiner Meinung nach ziemlich oft untergeht in der heutigen Zeit, weil man super oft glaubt, eben Busyness, also dieses viel Machen mit Produktivität gleichzusetzen. Das heißt, jemand, der die ganze Zeit am Schaffen ist und am Ackern ist, der muss ja offensichtlich auch viel geschafft bekommen, aber das ist eben nicht der Fall. Mit diesem Verständnis von Arbeit und Produktivität als Business, also einfach viel machen, kommt auch das Verständnis von Pause, was ich ganz oft sehe, beziehungsweise was eigentlich omnipräsent ist in der Gesellschaft, ist nämlich Pause beziehungsweise Freizeit ist genau das, was übrig bleibt, wenn es entweder keine Arbeit mehr gibt, das heißt, wenn man seine Arbeit getan hat, oder eben, wenn man nicht mehr arbeiten kann, weil man schon zu müde ist, zu kaputt ist und einfach nicht mehr kann. Entsprechend kann man sich vorstellen, die Pause ist so ein bisschen negativer Raum. Das heißt, das ist nur das, was übrig bleibt, wenn man alles andere schon gemacht hat. Und ja, das klingt schon negativ, deswegen will ich später darauf eingehen, wie wir es anders angehen können. Ein ziemlich drastischer Nebeneffekt von diesem Verständnis von Pause als negativer Raum, also als genau die Zeit, die übrig bleibt, nachdem alles gemacht ist. Einer der negativen Effekte dessen ist eben, dass man, wenn man mehr zu tun hat, weniger Pausen hat. Das heißt, da immer mehr auch von uns erwartet wird, teilweise im Geschäft oder in der Uni, gibt es immer noch diesen kleinen Bonus, den man noch bringen kann und irgendwie auch bringen will. Und dafür opfert man dann seine Freizeit, die ja nicht speziell geplant ist, sondern die hat man einfach dann, wenn man fertig ist und wenn man mehr zu tun hat, dann wird man nicht mehr fertig. So einfach ist das Prinzip. Grundsätzlich geht aber auch da meine Meinung wieder zurück zu dem, was ich schon mal gesagt habe. Man kann Zeit nicht haben, in dem Sinne, dass sie einfach einem zufällt irgendwann, wenn man einfach mal fertig ist mit allem. Man kann sich Zeit immer nur nehmen. Genau darauf basiert eben die andere Sichtweise, die ich vorstellen will, nämlich Pause und Freizeit als einen aktiv geplanten Bestandteil des Lebens oder des Alltags, jetzt nicht zu groß zu fassen. Das heißt, wir sehen Pause eben nicht nur als das, was übrig bleibt, wenn keine Arbeit mehr da ist, sondern wir planen unsere Pause genauso, wie wir unsere Arbeit planen. Und wir planen unsere Freizeit genauso strukturiert, genauso strikt zu teilen wie unsere Arbeit. Das heißt, wenn wir 2 Stunden Pause eingeplant haben, dann lassen wir uns da nicht 1,5 Stunden davon nehmen, weil noch der Chef anruft und noch irgendwelche Infos von dir braucht, sondern das ist Zeit, die wir festsetzen. Und warum das eben nicht einfach nur ein Faulenzertum ist, was ich hier versuche zu erklären, will ich darauf eingehen, dass Pausen eben nicht nur der Luxus sind, der übrig bleibt, wenn alles geschafft ist, sondern vielmehr sind Pausen die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Pausen als Voraussetzung für Erfolg statt als ein Ergebnis des Erfolgs. Wenn man dann mal alles erreicht hat, dann kann man Pause machen oder kann Urlaub machen oder was weiß ich. Anders gesagt, wir sollten uns nicht wundern, dass die erfolgreichsten Wissenschaftler und Unternehmer teilweise gleichzeitig Marathons laufen oder für einen Ironman trainieren, sondern wir sollten denken, dass es eine Voraussetzung ist, um so erfolgreich zu sein. Jetzt war das im Kontext Sport, Marathons und Ironmans, aber genauso gilt es dafür, dass viele hoch erfolgreiche Wissenschaftler nebenher zum Beispiel zeichnen oder Boot fahren oder Musik machen, einfach um einen Ausgleich zu finden. Und warum das funktioniert, das ist jetzt eben der nächste Punkt. Um zu verstehen, warum aktiv Pause machen, deliberate rest, wie ich es vielleicht im späteren Verlauf weiter nennen werde, warum das funktioniert, müssen wir uns überlegen, wie bzw. warum wir erfolgreich sind, zuallererst einmal. Das heißt, was macht uns im Beruf oder in der Uni oder in der Schule wirklich erfolgreich? Und ich glaube, und das zeigt sich auch relativ klar und relativ oft, dass Kreativität uns wirklich weiterbringt. Das heißt, es sind nicht die E-Mails, die wir schreiben, und es sind nicht die Meetings, die wir abhalten, sondern es ist die wirklich kreativ schöpfende Arbeit, die unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration erfordert, die uns wirklich weiterbringt. Stellt man sich die Frage aber dann, gerade Leute, die viel mit kreativem Content zu tun haben, wozu auch Wissenschaftler gehören übrigens, weil die müssen ja kreative neue Lösungen finden, gerade dann fragt man sich, woher kommt Kreativität? Und das Stichwort eben, was diesen ganzen Podcast eigentlich motiviert, ist Unterbewusstsein. Wenn ihr plötzlich mal einen kreativen Einfall habt für irgendein Problem, was euch schon länger beschäftigt, und es scheint euch, als würde es einfach so aus dem Nichts kommen, dann kommt dieser Einfall eben in den allermeisten Fällen, beziehungsweise eigentlich immer, aus dem Unterbewusstsein. Das heißt, er war dort versteckt sozusagen, hat sich dort entwickelt, aber erst in dem kreativen Einblick kommt er ins bewusste Wahrnehmungsfeld und erst dann scheint es euch so, als hättet ihr die Idee gehabt. Dabei war die Idee schon lange im Entwicklungsprozess in eurem Unterbewusstsein. Das ist nicht irgendwie eine esoterische Idee oder ein Glaube, sondern das ist tatsächlich nachweisbar so und wurde auch schon von vielen Wissenschaftlern so beschrieben, die einfach ihren kreativen Prozess beschreiben. Aber dazu kommen wir später nochmal. Jetzt wissen wir also, dass das Unterbewusstsein der Raum und der Ort ist, wo quasi Kreativität entsteht, wo neue Ideen sich zu einem Stoff verweben und mit dem wir dann arbeiten können. Dann stellt sich die Frage, wie können wir dem Unterbewusstsein die Zeit und den Platz geben, sich so zu entfalten und an diesen Problemen zu arbeiten. So kann man sich das vorstellen. Man kann sich denken, beziehungsweise kann auch relativ gut ein Verhältnis dazu herstellen, dass das Unterbewusstsein immer dann an den Problemen arbeitet, wenn wir vollkommen mit irgendwas anderem beschäftigt sind. Das heißt, nicht dann, wenn wir in unseren Gedanken schwelgen und irgendwie so auf dem Problem rumhacken, sondern wenn wir mit was komplett anderem vollkommen beschäftigt sind. Zum Beispiel spielen wir Musik und gehen komplett in dem Instrument auf. Oder wir machen Sport und sind sehr stark an unserer Leistungsgrenze. So, weil dann ist unser bewusster Verstand beschäftigt, abgeschaltet und das Unterbewusstsein kann die Zeit finden, sich mit den anderen Tätigkeiten zu beschäftigen, mit anderen Problemen zu beschäftigen. Das klingt erstmal ein bisschen unintuitiv, weil man glaubt, okay, wenn ich mich gleichzeitig mit einem Musikspielen beschäftige, wie soll dann mein Unterbewusstsein plötzlich an Problemen arbeiten? Aber durch das, dass es eben so eine andere Beschäftigung ist, kann man sich vorstellen, dass man dadurch Platz schafft in dem anderen Raum. Und eine Tätigkeit, die auch viele Wissenschaftler und große Denker der Vergangenheit immer wieder beschreiben, ist einfach spazieren zu gehen, draußen in der Natur zu sein und so dem Unterbewusstsein Raum zu geben. Sich nicht während dem Laufen mit dem Problem beschäftigen, sondern einfach in dem Moment zu sein, spazieren zu gehen und die Zeit zu genießen. Und dann, wenn man zurückkommt nach der Erholung, ist eben das Unterbewusstsein gestärkt bzw. hat parallel an dem Problem weitergearbeitet, sodass wir dann viel öfter und viel eher diese kreativen Einfälle haben und diese kreativen Lösungen finden, die wir brauchen. Noch dazu kommt natürlich, dass aktive Pausen zu Erholung beitragen. Das heißt, man ist entspannter und somit fühlt man sich grundsätzlich wohler, da man auch mehr die Zeit findet für sich und sich selber zu entwickeln und zu entspannen, statt die ganze Zeit und den ganzen Tag irgendwas hinterherzulaufen, zu versuchen, irgendwas zu erreichen, was wir meistens auch gar nicht mal für uns tun, sondern oft für andere. Ja, erfüllen Aufgaben für andere, zum Beispiel unseren Chef oder für die Uni, und finden eigentlich nie die Zeit, für uns zu sein. Und der letzte und auch ziemlich wichtige Punkt, der aktive Pausen so effektiv macht, ist Fokus. Stichwort Fokus. Was ich meine, ist nicht der Fokus in Form von Konzentration, sondern Fokus auf die wichtigen Dinge grundsätzlich. Weil, wenn wir weniger Zeit haben, beziehungsweise uns weniger Zeit geben zu arbeiten, weil wir aktiv 4 bis 5 Stunden am Tag für Erholung und Deliberate Rest wegplanen, dann bleibt uns weniger Zeit, die Arbeit zu erledigen. Was dann passiert, ist nicht, dass wir weniger geschafft bekommen, sondern dass wir fokussieren müssen auf das, was wirklich wichtig ist, und wir müssen aufhören, gezwungenermaßen viel Schaum zu schlagen, sag ich mal, um Dinge, die eigentlich nicht wichtig sind, die uns eigentlich nicht weiterbringen. So Pareto-Prinzip kann man dann anwenden, dass 20% der Arbeit sorgen für 80% der Ergebnisse. Oder was auch immer ganz schön ist, Parkinson's Law, was einfach sagt, die Arbeit, die man hat, braucht immer so lange, wie man ihr gibt. Das heißt, wenn ich 2 Stunden habe, brauche ich 2 Stunden für die Aufgabe. Wenn ich 3 Stunden habe, brauche ich 3 und so weiter. Also das ist natürlich kein Gesetz, sondern mehr so ein Anhaltspunkt, der wirklich ganz oft auch zutrifft. So, jetzt aber genug zur Begründung und zum Geschwafel drumherum, geht es zum eigentlichen Punkt der Sache, wie setzen wir das um, beziehungsweise was bedeutet eigentlich Deliberate Rest? Da gibt es 4 große Stichworte, die ich jetzt auch schon mal erwähnt hatte, aber jetzt nochmal klar zusammengefasst. Die sind Control, Mastery, Relaxation und Detachment. Control heißt, wir bestimmen aktiv und kontrolliert, was wir machen mit unserer Zeit. Das heißt, wir setzen uns nicht vor den Fernseher und lassen uns von irgendwas bestrahlen, sondern wir sind unter Kontrolle mit dem, was wir machen. Das heißt, wir spielen Instrument, wir machen Sport, all solche Dinge. Mastery heißt, dass wir in der Tätigkeit, die wir machen, erfolgreich sein können und besser werden können, um einen Flow-Zustand zu erreichen. Relaxation und Detachment sind das, was man eher mit Pausen machen verbindet, nämlich ja, es muss entspannend sein in irgendeiner Form. Wenn man normalerweise körperliche Arbeit verrichtet, dann sollte natürlich der Deliberate Rest nicht auch noch Sport und noch mehr körperliche Arbeit sein. Aber genauso andersrum, wenn man Wissenschaftler ist und viel theoretische Arbeit leistet, dann sollte man eben Relaxation nicht in Form von körperlicher Relaxation verstehen, sondern in Form von geistiger Entspannung. Das heißt, Sport zum Beispiel ist ja geistige Entspannung in dem Sinne. Und Detachment, man muss eben wegkommen, komplett wegkommen von dem, was man eigentlich macht. Das heißt, auch seine Handys auszuschalten, nicht mehr die E-Mails zu lesen und wirklich sich dem hinzugeben, was man stattdessen macht. Das Ganze in den Alltag einzubauen, da gibt es ein paar einzelne Punkte, die ich aufzeigen will. Der sozusagen einfachste und irgendwie trotzdem effektivste ist der Mittagsschlaf. Ja, ganz normale Powernaps, die wirklich viele Wissenschaftler und erfolgreiche Führungspersönlichkeiten anwenden. Zum Beispiel, und ich finde das eigentlich das beste Beispiel, Winston Churchill hat sogar während dem Zweiten Weltkrieg täglich 1 bis 2 Stunden Mittagsschlaf gehalten, um überhaupt imstande zu sein, dieser riesigen Anspannung und diesem riesigen Druck, dem er unterlegen hat, standzuhalten. Und was ich aus dem Beispiel auch immer mitziehe, ist die Überlegung, wenn es Winston Churchill schafft, während dem Zweiten Weltkrieg mitten in der Hochphase der Bombardierung unter Bombenanschlägen in London Mittagsschlaf zu halten, dann müssen wir uns fragen, wenn wir argumentieren wollen, ich habe aber zu viel zu tun, ich kann nicht mittags mal 20 Minuten hinlegen, dann muss ich euch fragen, beziehungsweise muss ich mich fragen, ist das, was wir tun, wirklich anspruchsvoller und es ist wirklich wichtiger als das, was Churchill damals zu tun hatte? Das nur so als Gedankenexperiment. Also die Idee, Mittagsschlaf 20 bis 30 Minuten ist eigentlich eine gute Zeit, weil man dann nicht in die Tiefschlafphase fällt und man steht eben auf und ist neu regeneriert und frisch und das Unterbewusstsein hat einen Riesensprung oder eine Riesenchance gehabt, an Problemen weiterzuarbeiten. Wenn ihr das ein bisschen übt, dann werdet ihr merken, dass ihr beim Mittagsschlaf eben so in so eine Phase Halbschlaf kommt, wo ihr quasi schon schlaft, aber eigentlich noch wach seid und dann entstehen besonders gute Ideen und Einfälle, die ihr dann sogar mitnehmen könnt. Ist nicht so wie im Traum, wo ihr das direkt vergesst, sondern man kann das später mitnehmen. Aber das ist eine ganz riesige Thematik, die man auch nochmal wann anders beleuchten kann. Jetzt aber zu einem anderen Punkt noch, der ganz wichtig ist und ganz oft vorkommt, Sport und Spiel. Ganz oft sieht man, dass eben erfolgreiche Wissenschaftler oder so Unternehmer viel Sport treiben und auch spielen im Sinne von Basketball spielen oder irgendwelche Spiele, die man sich eben sportlich betätigt, weil es auch so einen Ausgleich bietet und man komplett in diesen 4 Elementen von Deliberate Rest aufgehen kann. Dann noch ein Punkt, der auch ziemlich groß ist, ist eine Zweitbeschäftigung oder eben Hobby genannt. Das heißt, irgendwas, was man macht, wenn man nicht gerade arbeitet oder für irgendein Projekt was tut. Und klassischen Dinge sind da so Zeichnen, Malen, Musik spielen, aber auch Schreiben, das heißt Gedichte schreiben oder irgendwie einfach sich mit irgendwas beschäftigen, was einen künstlerischen Ausdruck in der Form hat, was andere Teile des Gehirns beschäftigt und so für ein grundsätzlicheres Wohlbefinden sorgt und für einen größeren Ausdruck der Kreativität sorgt, was langfristig nur positive Auswirkungen haben kann. Bevor es zum Ende kommt, noch einen kleinen Tipp, der mir persönlich geholfen hat zur Perspektive auf die ganze Sache. Ich habe euch jetzt erklärt, was ihr für Sachen machen könntet. So, ja, man könnte mal einen Powernap machen, man könnte mehr Sport machen, man könnte sich ein Hobby zulegen. Aber ich persönlich gehe das dann immer so an, okay, ja, was muss ich denn noch alles machen? So immer mehr und immer mehr. Aber stattdessen hat es mir geholfen, nicht zu denken, was muss ich noch hinzufügen oder was soll ich noch hinzufügen, sondern erstmal anzufangen, was kann ich weglassen? Wo kann ich Zeit schaffen und mir die Zeit nehmen und dann einfach mal diese Zeit kommen lassen und sich nichts vornehmen sozusagen und dann gucken, okay, was kann ich jetzt machen, wenn ich nicht immer auf der Suche bin, okay, was kann ich noch für die Uni machen oder was kann ich noch für die Arbeit machen, sondern wenn man einfach mal sich dem hingibt und schaut, okay, jetzt könnte ich Gitarre spielen oder jetzt fange ich einfach mal an, irgendwas mit einem Bleistift auf ein Blatt Papier zu malen. Im Rückblick, was haben wir besprochen oder was habe ich besser gesagt erklärt? Da war zum einen das, wie wir aktuell Pausen wahrnehmen und sehen, dann aber auf der Gegenseite, wie wir stattdessen über Pausen und Freizeit denken sollten und warum dieses Pausenmachen eben so funktioniert. Und zu guter Letzt, klassisch im Prozessbasissinne, noch ein bisschen Praxis, wie könnt ihr das anwenden? Die Möglichkeiten sind hier wirklich endlos und man könnte stundenlang darüber reden, welche spezifischen Sachen für euch vielleicht passen würden. Wenn ihr ein bisschen Inspiration sucht, dann schaut nach dem Buch Rest von Alex Sonjung Kim Pang oder so. Ich werde es in die Beschreibung setzen. Dort gibt es eine riesige Zusammenfassung vieler Studien, auch die das wissenschaftlich belegen, warum diese Ausgleichsbeschäftigung so effektiv ist. Und dazu noch Analysen von historisch erfolgreichen Menschen, die es einfach früher schon richtig gemacht haben und genau deswegen eigentlich so unfassbar bedeutsame Arbeiten geleistet haben. Darunter eben Charles Darwin, Immanuel Kant, Henri Poincaré, Mathematiker und so weiter. Eine andere Sache, die ich ganz nett finde, ist auf YouTube zu finden. Das heißt Lazy, a Manifesto von Tim Kreider. Das ist einfach so ein kleiner Essay über das Thema, einfach mal faul zu sein. Und hat mir persönlich einfach ein bisschen Inspiration und Motivation gegeben, die Sache anzugehen und neu mit einer neuen Perspektive auf Freizeit zu schauen. In dem Sinne hoffe ich, ihr konntet auch dieses Mal wieder ein bisschen was mitnehmen oder vielleicht sogar viel mitnehmen. Werdet jetzt anders über eure Freizeit denken, wenn ihr gerade nicht arbeitet oder gerade nichts zu tun habt. Und vielleicht fangt ihr auch an, aktiv diese Freizeit zu gestalten, um so die Effekte von Deliberate Rest zu nutzen. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr, wie gesagt, mehr Podcasts wollt, dann prozessbasis.de/podcasts oder abonniert den Newsletter, damit wir auch einfach wissen, wie kommt es an und wer will wirklich was Neues hören. Und lasst uns gerne wissen, wenn ihr irgendeinen Kontakt zu uns findet oder uns kennt, lasst uns gerne wissen, wie es euch gefällt, damit wir einfach uns auch verbessern können. Und ja, ich persönlich auch einfach ganz gern höre, wie die Sachen ankommen, damit ich selber an den Themen arbeiten kann und mit neuer Motivation da dran gehen kann. In dem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und ja, bis nächste Woche.